Was immer ich Falsches sage oder nicht, ist es meine Schuld.
Also mir geht es ein bisschen auf die Nerven, dass sich manchmal jungen Politiker und Politikerinnen so ein bisschen blöd anstellen. Immer diese komische Rotzlöffelpolitik.
Schön wäre ja, wenn junge Politikerinnen und Politiker ihre Arbeit gut machen.
Als Gesellschaft haben wir grundsätzlich sowieso das Problem, dass wir so schlecht darin sind, Ambivalenz zu ertragen.
Ich habe es gelesen und gedacht, ah ja, das wird jetzt das Thema der nächsten Tage bis Wochen werden. Je nachdem, ne, wer diesen Messerangriff verübt hat. Und dann kam aber, sie ist Deutsche und es ist eine Frau.
Extra 3. Bosettis Woche.
Hat der Bundeskanzler weniger Vertrauen in Frauen?
Davon gehe ich nicht aus. Er hat selber eine, er hat mehrere Töchter. Der Bundeskanzler arbeitet gut und gerne mit Frauen zusammen.
Genau. Töchter zu haben ist ein Zeichen dafür, dass man gut und gerne mit Frauen zusammenarbeitet. Ganz ehrlich, wenn alle Männer, die schon mal privat mit Frauen zu tun hatten, zum Beispiel von einer geboren wurden, Feministen wären, hätten wir kein Problem. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bosettis Woche, dem Extra 3 Podcast. Ich bin Sarah Bosetti und ich bin heute nicht alleine. Also streng genommen schon, ich sitze allein in meinem Wohnzimmer, aber mir zugeschaltet ist Herr Merz, der sich wahrscheinlich schon daran gewöhnt hat, dass Leute so wie ich sehr schlechte, du heißt ja wie der Bundeskanzler, Witze machen. Heute zu Gast ist Comedian und Moderator Aurel Merz. Hallo, passiert das viel? Es tut mir leid.
Hallo, es passiert eigentlich erstaunlich wenig. Also du hast tatsächlich als erstes und ganz alleine in dieses Fettnapftöpfchen gegriffen. Was die Leute aber machen ist, sie schreiben meinen Namen einfach instinktiv falsch. Also sie lassen das T jetzt weg. Dabei wissen wir alle, dass das T, also in Merz, in meinem Namen, M-E-R-T-Z, für eine ganz besondere Qualität sorgt. Und da fühle ich mich schon immer ein bisschen beleidigt. Also wenn man sich nicht die Mühe macht, das T noch dazu zu schreiben. Weil sonst sind wir ja kaum mehr auseinanderzuhalten, der Kanzler und ich.
Ich finde auch. Ich bin ganz froh, dass wir nicht in einem Raum sitzen, weil du auch optisch einfach die unfassbar große Ähnlichkeit hast. Vom Charakter ist es auch so, seid ihr euch charakterlich ähnlich?
Absolut. Also, ne, wir haben so diese gelangweilte Strenge. Also, das müssen wir sagen, das vereinen uns beide, ne? Wir haben immer so einen kleinen trotzigen Blick. Jeder im Raum hat das Gefühl, man hat was falsch gemacht. Das sind wir. Da sind wir einfach, ne? Das ist aber auch das natürlich, was einen so nach oben treibt, ne? Was einen überhaupt in diese Kanzlerposition treibt. Bei mir hat es jetzt noch nicht ganz geklappt, aber ich denke, auf Kanzler Merz folgt zwangsläufig Kanzler Merz mit TZ.
Ja, das ist schön. Das sind nochmal Pläne. Vielleicht, wer weiß, seid ihr ja auch lange verschollene Verwandte, ne? Und wusstet es einfach bis jetzt nicht.
Ja, das wäre so schlimm. Wobei, mir fällt gerade auf, dass tatsächlich schon mal jemand das gemacht hat. Und das war Jan Böhmermann, der dann plötzlich irgendwie an so einem wahrscheinlich hyperaktiven Nachmittag. Nach 5 Kaffee hat er plötzlich angefangen zu twittern, dass das mein Vater sei. Das ist nicht wahr. Ja, stimmt. Und das ist nicht wahr. Das ist schon eine Weile her. Da war er noch nicht Kanzler. Leider nicht. Tatsächlich. Wir sind nicht verwandt. Und da möchte ich, das glaube ich auch nicht. Also in der Seele ja, aber nicht körperlich.
Wie ist das schön.
Hast du schon mal Herr Friedrich Merz persönlich getroffen? Hast du ihn schon mal persönlich getroffen?
Ich habe Friedrich Merz noch nicht persönlich getroffen, nein. Hast du ihn schon mal persönlich getroffen?
Ja, ich hatte einen ganz kranken Moment mit ihm. Und zwar habe ich letztes Jahr den Deutschen Filmpreis mitmoderiert. Und ich bin also da rausgelaufen, ne? Man muss sich ja so vorstellen, das Deutsche Filmpreispublikum, tolle Leute, wahnsinnig viel Talent im Raum, aber natürlich Schauspieler, ne? Und da ist immer so ein gewisser Ernst dabei. Das heißt, die nehmen sich sehr ernst, ne? Die nehmen ihre Kunst sehr ernst, und das ist alles sehr, sehr wichtig. Aber so Humor ist nicht groß. Und ich bin rausgelaufen und gucke ins Publikum und mein Auge fällt magisch in diesem riesigen Theater. Herzlich willkommen zum Deutschen Filmkreis und mein Auge fällt direkt auf Friedrich Merz, weil Friedrich Merz neben meiner guten Freundin Aminata Belli sitzt. Und ich wusste das nicht, dass sie neben ihm sitzen wird und habe halt instant angefangen, mich kaputt zu lachen. Hab den ganzen Filmpreis immer auf sie gezeigt und laut gelacht. Und irgendwann muss Friedrich Merz gedacht haben, dass wir so eine Friendship aufgebaut haben. Also, dass ich ihm immer so kumpelig zulache und den Finger zeige. Und irgendwann habe ich dann in einem in der Ansprache tatsächlich ihn mal direkt angezeigt, weil es ging um so ein Bundeswehr-Sondervermögen. Da gibt es ja manchmal so, so gesellschaftliche Teile bei der Filmpreismoderation. Und da habe ich so auf den Finger gezeigt, um ihn quasi so zu ermahnen. Und dann hat er gelacht und mir so kumpelartig den Finger von einem Millionenpublikum zurückgezeigt. Und also das war wie so ein Michelangelo-Gemälde. Also wir haben da plötzlich so, ich habe so mit ihm gebondet. Und ich fand das irgendwie krass. Das hat sich irgendwie ein bisschen widerlich angefühlt. Ich habe ein bisschen von der verbotenen Frucht genascht. Also das war, naja. Und seitdem habe ich eigentlich die Brandmauer durchbrochen, zu Friedrich Merz.
Ich verstehe. Aber das ist total verteilig, weil das ist wirklich einfach so, wenn man irgendwo auf einer Bühne steht und ein Elternteil sitzt im Publikum, man kann nicht anders.
Genau.
Ne? Man kann nicht anders, es sei dir verziehen.
Genau so ist es. Seitdem ist er, ich habe einen ganz tollen Papa, an den kommt er nicht ran, aber seitdem ist er so, also sage ich mal so, der Onkel auf dem Familienfest, also. Da verbindet uns jetzt schon so eine kleine Sache, ja.
Ist das schön. Ja, darüber wollten wir heute gar nicht unbedingt reden, aber ich finde es gut, dass wir erstmal die familiären Verbindungen geklärt haben, weil das muss man ja vorab auch irgendwie mal tun. Und deine Verbindungen in die Spitzenpolitik auch, weil er ist jetzt Bundeskanzler. Hast du das mitbekommen? Er ist jetzt Bundeskanzler.
Na klar. Ja, ich habe da immer schon ganz engen Draht nach Berlin. Also das ist bei mir ja sowieso so, gell? Ich gehe im Kanzleramt ein und aus, das ist natürlich klar. So, das ist mir auch wichtig, natürlich, um den Betrieb zu beeinflussen.
Ich muss das einfach ab und zu sagen, dass er jetzt Bundeskanzler ist. Bundeskanzler Friedrich Merz, das klingt halt für mich immer noch so ein bisschen, sagen wir mal, ungewohnt. Aber ist gut. Es ist ja gar nicht schlimm. Ich bin ganz unsicher, wie wir von diesem fröhlichen Einstieg zum traurigen ersten Thema kommen.
Ich glaube, traurige Überleitungen müssen nicht sein.
Aber vielleicht lassen wir es auch einfach. Vielleicht reden wir die ganze Zeit nur über Friedrich Merz.
Wir haben ja auch hier das Glück, dass wir sitzen ja nicht im selben Raum. Wir sind ja quasi hier so am Telefonieren. Und da kann man ja immer behaupten, dass man die letzten 10 Sätze gar nicht verstanden hat. So. Da kann man immer knallhart reingehen und komplett neues Thema aufmachen, finde ich.
Ja, krasse, harte Überleitung. Oder auch so völlig unpassende Überleitungen, ne? Irgendwie. Wo du gerade Friedrich Merz sagst, hast du schon.
Ich sage auch ganz ehrlich, ich antworte auch auf was ich will, ne? Also, wenn ich das Gefühl habe, nee, darüber möchte ich nicht sprechen, dann spreche ich mal was anderes und behaupte einfach, du hättest es später rausgeschnitten, deine eigentliche Frage.
Das ist gut. Ich möchte jetzt kurz sehen, wie du das machst. Hast du das mit diesem Messerangriff am Hamburger Hauptbahnhof mitbekommen? So, das war jetzt das schwerste Thema, das mir eingefallen ist. Aber hast du es mitbekommen?
Möchte ich zum Beispiel nicht drüber reden? natürlich. Ja, das habe ich natürlich mitbekommen. Ja, ist das streng. Ich habe tatsächlich heute Morgen noch mal mir ein ausführliches Video dazu angeguckt. Weil ich irgendwie es ist ja immer dann diese Thematik, ne, mit wie man eben mit Menschen mit psychischen Problemen umgeht, die eben gravierende psychische Probleme hat, wie jetzt eben diese Frau. Und das ist natürlich ein Dilemma, also weil man diese Leute natürlich nicht gegen ihren Willen auf ewig in diesen Anstalten halten kann, aber auch als, ne, ist natürlich auch für Ärzte und Ärztinnen schwer zu beurteilen ist, wann diese Leute wieder gesellschaftsfähig sind. Das ist schon wirklich tragisch.
Ich hatte tatsächlich auch ein bisschen den Impuls, nicht darüber zu reden. Also erstmal, ne, ich habe es gehört oder gelesen, glaube ich, und gedacht, ah ja, das wird jetzt das Thema der nächsten Tage bis Wochen werden. Je nachdem, ne, wer diesen Messerangriff verübt hat. Und dann kam aber das hier.
Nach dem, was wir bislang wissen, handelt es sich bei ihr um eine 39-jährige Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit.
Und dann dachte ich, ah nee, okay, dann wird es kein Thema. Weil sie ist Deutsche und es ist eine Frau. Relativ ungewöhnlich, glaube ich. Ich habe nicht alle Statistiken im Kopf, aber ich glaube eher ungewöhnlich, dass es eine Frau ist. Aber es ist eine Deutsche und dann ist ja auch eigentlich vorbei mit der öffentlichen Diskussion über solche Themen, oder?
Na klar, ich meine, vor allem Deutsche und auch weibliche Personen im psychischen Ausnahmezustand haben natürlich absolut keinen Newswert heutzutage. Zumal, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde nicht auch eingeschritten von einem syrischen Mitbürger?
Mhm, ja.
Ja, das macht die Geschichte natürlich besonders klein. Auch wenn es natürlich, gerade deshalb finde ich einfach schon auch einen schönen Newswert hat, aber es ist natürlich so, dass diese ganzen Meinungsmachungsmaschinerien, die gerne von allen politischen Seiten gerne laufen, dann natürlich nicht den Treibstoff bekommen, den sie brauchen, um daraus das zu machen, was sie machen wollen. Und das ist einfach strategische politische Meinungsbildung. Und das liefert diese Geschichte den Leuten dann halt nicht. Wobei wir ja gerade darüber sprechen sollten, dass eben diese Messerangreifer oder Angreiferinnen häufig halt ja wirklich einen psychischen Problemhintergrund haben. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft, ich meine, spätestens seit der Pandemie und so weiter, sind ja gerade diese psychischen Erkrankungen und wie mit ihnen umgegangen wird, ein riesengroßes Thema.
Wieso verfängt das denn nicht? Also ich habe auch Artikel darüber gelesen, es ist nicht so, als würde die Debatte nicht existieren, aber sie wird bei weitem nicht so sehr in der Breite geführt wie, sagen wir mal, andere Debatten, die man auch daraus schlagen kann. Was ich übrigens krass finde, ne? Weißt du, woran mich das erinnert hat? Also es ist ja so, wie du sagst, ne? Je nachdem, wem es wie Treibstoff gibt, wird es thematisiert oder nicht. Und man spielt dann ja, und mit Mann meine ich tatsächlich so ein bisschen die fast oder sogar die gesamte Bandbreite des politischen Spektrums. Alle spielen dann dieses Spiel, na, wer ist der Täter? So, ne? Wenn es jetzt irgendwie, wenn es jemand mit Migrationshintergrund ist, dann springen die AfD und die Bild und so darauf an und sagen, oh ja, bei den Linken ist es aber verdächtig still. Und wenn es jemand ist, der irgendwie Philipp heißt, so, dann ist es aber plötzlich bei den Rechten gar kein Thema. Und bei allen, die nicht recht sind, kommt eben der Spruch, oh, jetzt ist es aber verdächtig still, das, was wir auch gerade gesagt haben. Und dann gab es aber, es gab doch diese eine Situation, also diesen Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt, ne? Ende 2024.
Hochinteressant, by the way, was das
genau angeht. Weil diese Feindbildschablonen dann halt nicht mehr funktioniert haben, ne? Also für diejenigen, die jetzt nicht mehr genau wissen, welcher Anschlag das war und wer das, da gab es ja einen Täter mit Migrationshintergrund aus Saudi-Arabien, der aber den Islam hasste und die AfD verehrt hat, ganz offensichtlich. Und was ich da interessant fand, war, weil der würde sich ja die Frage stellen, wer bei diesem Spiel gewinnt. Das ist total makaber, ich weiß, es ist total schlimm, von einem Spiel zu sprechen, aber es wirkt wie eins. Ich bin ja dagegen, ne? Aber es wirkt ja wie eins. Und da hatte ich das Gefühl, okay, die Skrupelloseren gewinnen einfach.
Ja, so die das quasi für die andere Seite, einfach der anderen Seite zuschieben.
Genau, genau. Also da war es dann egal, was der Typ gedacht hat, es war immer noch wichtiger, wo er herkam. Also sogar von einem AfD-Fan wurde es für die AfD instrumentalisiert. Das fand ich schon heftig.
Grundsätzlich habe ich einfach das Gefühl, dass wir, also als jemand, der chronisch online ist wie ich, habe ich das Gefühl, wir leben in so einer peinlichen, ich habe es dir doch gesagt, Gesellschaft. Also wir befassen uns weniger damit, wie wir die Probleme lösen können, anstatt sie jemand anderen zuzuschieben und sie quasi von uns wegzuschieben und damit unsere politische Meinung weiter nach vorne zu pushen. Das ist unerträglich, das nervt wirklich in der kompletten Facette der Gesellschaft. Wirklich, es ist die Leute, die einen, es ist mal auf einem anderes Thema bezogen, ne? Der Wolf ist zurück in Deutschland. Am Anfang schreiben die Leute, ja, wann? Das ist nur eine Frage der Zeit, bis der Wolf mal ein Kind ist. Und wenn du jetzt in YouTube-Kommentarspalten guckst, dann ist wirklich die Frage nur noch, ja, wann ist er denn endlich mal ein deutsches Kind? Weil die Leute wollen endlich sagen, ich hab's euch doch gesagt, der Wolf will ein Kind essen. Und genau so wird es im politischen Diskurs geführt. Und das ist so wahnsinnig gefährlich.
Dieses Magdeburg-Attentat war ja, also wäre ja auch schon eine, also alles ist daran furchtbar, nichts daran ist gut. Ich benutze jetzt trotzdem kurz das Wort gut. Wäre ja eine gute Gelegenheit gewesen, über psychotherapeutische Versorgung in Deutschland zum Beispiel zu sprechen, ne? Also genau das Thema, das jetzt zumindest ein kleines bisschen diskutiert wird. Und jetzt wird es ein kleines bisschen diskutiert, weil bei dieser Messerattacke am Hamburger Hauptbahnhof, der aktuellen, nichts anderes zu holen ist. Thematisch, ne? Weil sie ganz offenbar Deutsche ist, weil es eine Frau ist und ansonsten kann man ja sagen, lasst uns vielleicht auch mal über Männlichkeitsbilder in unserer Gesellschaft reden, aber da scheint wirklich nichts anderes als das thematisch behandelbar zu sein und dann passiert es zumindest ein bisschen, aber auch bei diesem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt, da wäre das ja eigentlich auch schon ein oder hätte es ein Thema sein müssen eigentlich. Nur, es ist tatsächlich trotzdem gelungen, und ich will es gar nicht mal nur auf die AfD schieben, sondern da war die CDU auch vorne dabei, das Ganze zu einer Migrationsdebatte zu machen. Also Carsten Linnemann hat, ich glaube, ich glaube, es war zehn Tage nach diesem Anschlag, hat er irgendwie gesagt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, so, dass wenn jemand eine zweite vorsätzliche Straftat begeht in Deutschland, dann muss der seinen Aufenthaltsstatus verlieren. So. Wenn der dann einmal schwarz fährt, dann muss der Aufenthaltsstatus weg sein. Und das hat von vorne bis hinten nichts mit der Tat zu tun. Das war kein vorbestrafter Täter. Also wieso redet der überhaupt über zweite Straftaten? Der ist nicht schwarz gefahren, der ist mit seinem Auto in Menschen reingefahren. Also er hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Plus, der kam aus Saudi-Arabien, der hätte überhaupt gar nicht abgeschoben werden können. Also überhaupt eine Abschiebedebatte daraus zu machen, komplett absurd, komplett absurd. Und es funktioniert immer wieder.
Ja, ich meine, aber Carsten Lindemann will auch Rentner wieder zur Arbeit schicken. Also ich meine, das ist halt das ganz normale Handwerk von Populisten. Ohne jetzt Herrn Lindemann da zu nahe zu treten. Aber im Endeffekt formulieren mittlerweile alle Parteien relativ populistisch und vor allem auch opportunistisch. Und eben jede Debatte, die man in irgendeiner Form lenken kann, zu eigenen Gunsten, wird wirklich ausgenutzt und ausgekostet. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, aber das ist nicht nur das Gefühl, sondern ich finde, das hat so diese erste Trump-Präsidentschaft mit sich gebracht, dass wir da alle so ein bisschen einen Hauch Etikette verloren haben und uns dieser Art Politik zu machen, ob die jetzt auf Fakten basiert oder nicht basiert, anzunehmen. Und das fand ich das auch so besorgniserregend, dass wir uns jetzt halt eben dieser Sache nochmal aussetzen, weil ich genau weiß, dass eben auch deutsche Politiker dieses Verhalten wunderbar und gerne nachahmen. Die schicken dann immer, also von der CDU aus, weil wir bei Carsten Lindemann sind, schicken die dann immer Jens Spahn vor, lassen denen was komplett Absurdes sagen und wenn das dann nicht den nötigen Gegenwind bekommt, dann darf die ganze andere Partei sich dieser Meinung annehmen und das irgendwie so weiter verbreiten. Aber wie gesagt, dieses Verhalten, finde ich, sehe ich bei allen anderen Parteien auch, dass das eben angenommen wird. Und da ist es jetzt nicht mehr wichtig, ob das jetzt wirklich auf der Realität basiert, sondern darauf, ob es sich eben verkaufen lässt.
Das ist ganz interessant, dass wir über die Tonalität auch bei anderen Parteien, ne, dass du das gerade sagst. Ich wollte nämlich noch hierüber reden.
Verliererin der Woche.
Meine Verliererin der Woche wäre nämlich die Chefin der Grünen Jugend, Jette Nitzer. Die wurde mal wieder kritisiert, weil sie auf einem Foto, das sie auf Insta gepostet hat, ein Eat the Rich Basecap und vor allem einen ACAB-Pullover anhatte, ne? Also All Cops are Bastards. Und sie selbst sagt dazu das hier.
Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg war, um auf die Probleme aufmerksam zu machen. Ich habe einfach diesen Pulli besitze ich als Privatperson, habe als Privatperson eine Instagram-Story gepostet, dass ich als Sprecherin der Grünen Jugend damit auffalle, hätte mir vielleicht klar sein müssen. Das ist es nicht. Ich glaube nicht, dass es, ich wollte keinen Diskurs anstoßen. Jetzt haben wir ihn und jetzt freue ich mich, dass ich mit Ihnen über Polizeigewalt sprechen darf. Aber ich glaube nicht, dass es der richtige Weg war, diesen Diskurs anzustoßen. Das war gar nicht mein Ziel.
Was sagst du? Kritik berechtigt oder nicht?
Boah. Also Kritik schon berechtigt, aber auch da greifen eben wieder die Mechanismen von der Gegenseite, das Ganze irgendwie so groß zu machen, wie es einfach auch nicht ist. Auf der einen Seite muss man natürlich sagen, Polizeikritik aktuell total relevant, ne? Mich nervt auch, mich erwischt diese News gerade in der Zeit, wo ich irgendwie sauer auf die Polizei bin, aufgrund dieses erschossenen Lorenz in Oldenburg und dass das dann wieder intern von der Nachbarwache aufgeklärt werden soll, halte ich für absoluten Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie man sich da irgendwie in Rechtsstaat Deutschland sicher fühlen soll, wenn das die Mechanismen sind, die wir machen können. Es kann nicht sein, dass ein 21-Jähriger von hinten erschossen wird mit 5 Schüssen. Das kann, glaube ich, also bei den Fakten, die jetzt schon raus sind, kann man ja einfach sagen, dass das nicht angemessen ist. Deshalb in irgendeiner Form muss man Kritik an der Polizei äußern, aber mir gehen so ein bisschen diese jungen, mir geht es ein bisschen auf die Nerven, dass sich manchmal jungen Politiker und Politikerinnen so ein bisschen blöd anstellen. Ich bin dafür, dass man laut ist und ich bin dafür, dass man Dinge verändert und ich bin dafür, dass man diese Dinge artikuliert, aber ich bin dagegen, dass man immer diese komische Rotzlöffelpolitik an den Tag legt, wie viele das zurzeit machen. Es ist manchmal irgendwie, wirkt eher wie so eine Trotzpolitik, anstatt sich wirklich den Mitteln und Wegen unserer Demokratie zu bedienen und da einfach manchmal auch aufzutreten wie ein Badass-Gangster, den man für den wichtigen Fall nichts ankreiden kann. Und diese Fehler zu machen, sorgt wirklich nur dafür, die Gegenseite zu füttern, weiter zu polarisieren. Und von jemandem wie mir, einem Comedian, erwarte ich diese stumpfen Mittel, aber ich erwarte von unseren jungen Politikern und Politikerinnen, dass sie sehr viel abgeklärter sind und da einfach ein bisschen mehr 3D-Schach spielen.
Und sich ihrer Rolle bewusst sind. Ne? Also das, was du gerade meintest. Ja, finde ich voll. Also um ganz kurz auf deinen ersten Teil nur kurz einzugehen. Ich weiß nicht, ob meine Zahl aktuell ist, aber die ich noch im Kopf habe, ist, dass nur 2-3% der Strafanzeigen gegen Polizisten zur Anklage führen. Weil du natürlich, ne, wenn die Polizei dir irgendwie in irgendeiner Form Unrecht tut, dann kannst du das halt nur bei der Polizei anzeigen. Und genau, also das erstens. Und dann, ja, ich finde auch ihre Begründung so ein bisschen. Also ich finde auch, man muss jetzt nicht irgendwie so tun, als sei das das Schlimmste, was irgendwie diese Woche passiert sei. Ne? Das ist natürlich Quatsch. Ich finde aber diese Begründung, dieses Flüchten ins Private, also ich besitze diesen Pullover als Privatperson, sagt sie ja, ne? Und den Post habe ich ja als Privatperson abgesetzt. Sie hat halt gepostet, dass sie jetzt in den Bundestag fährt. Also weiß ich nicht. Ich vermisse auch tatsächlich
die Reife. Also es ist einfach, der Move ist einfach nicht schlau. Ich finde es total wichtig und auch gerade, ne, diese ganzen jungen Politiker und Politikerinnen sind total darauf angewiesen, diese Aufmerksamkeitsmaschine hinterherzulaufen und die auch anzutreiben, weil am Ende ist es das, was ihnen Einfluss gibt. Eigentlich so albern, aber dass trotzdem Politikerinnen und Politiker einfach wahnsinnig abhängig von Reichweite und von Aufmerksamkeit sind, das ist traurig, das ist aber so. Und dieses Spiel kann man spielen, aber kann man schon auch ein bisschen intelligenter und schlauer spielen und an den richtigen Stellen spielen und mit den richtigen Mitteln spielen. Und ich glaube, dass es zu dem jetzigen Zeitpunkt ihrer Karriere wirklich nicht das Schlauste ist, so ein plattes Ding zu benutzen, weil, hey, wenn A-Cup irgendwo hingesprüht steht und so weiter, ich verstehe die Message. Das heißt nicht, dass alle Cops Bastards sind, sondern das heißt davon, dass das System der Polizei Fehler hat. Und es hat Fehler. Und ich glaube, da möchte kaum jemand mit uns diskutieren.
Ich würde aber auch diskutieren darüber, ehrlich gesagt. Weil ich finde, also wenn man mal guckt, wo dieses All Cops Are Bastards herkommt, das hat irgendwie seine Ursprünge darin, dass irgendwie Häftlinge in Großbritannien vor, weiß ich nicht, 80 Jahren oder so schon sich das tätowiert haben und so. Und vielleicht haben die das ja doch schon so gemeint. Und ich weiß, solche Bedeutungen können sich verschieben, aber also du argumentierst jetzt viel damit, ob es klug oder unklug ist. Und ich finde, man muss schon auch ein bisschen darauf gucken, was das sagt. Also wenn das frei übersetzt heißt, alle Polizisten sind Arschlöcher, dann könnte man ja vielleicht auch einen besseren Spruch finden. Also ich bin tatsächlich nie so ein großer Fan davon. Und
so manche?
Ja, genau, some cops are bastards. Was wir aber das ist ja gar nicht die Kritik, die man äußern will. Also darum geht es ja nicht, dass some cops are bastards, sondern es geht ja um das System. Ich will jetzt, weiß ich nicht, wir können auch Vorschläge suchen, aber darum geht es ja gar nicht. Weißt du?
Es ist eine Systemkritik. Ich glaube in dem Fall, dass man nicht einer Jugend- und Linkskultur und so weiter, in dem Fall auch noch global, sagen kann, hier ist ein besserer Satz. So, und ich erwarte jetzt auch nicht, dass sie.
Nee, darum geht es aber nicht. Aber man kann immer noch kritisieren, wenn man die benutzt, also diesen Slogan benutzt, ja. Vor allen Dingen in der Rolle einer jungen Bundestagsabgeordneten.
Na, das absolut.
Aber ich hab so ein paar Baustellen. Also mich würde interessieren, warum du das bei jungen Politikerinnen und Politikern offenbar verständlicher findest, dass sie auf diese Aufmerksamkeit angewiesen sind. Also ich weiß, dass das ein Machtspiel ist, aber ich würde immer allem voran das Spiel an sich kritisieren. Und bei dir habe ich gerade so ein bisschen rausgehört, das ist ja total okay, das Spiel zu spielen, man muss es nur schlauer machen. Also ich finde, daran krankt es, an, dass, weißt du?
Na, dieses Aufmerksamkeitsspiel zu spielen ist ja die einzige Möglichkeit, sich zu etablieren. Wir haben wahnsinnig viele etablierte Politiker einer anderen Generation. Die sind etabliert, die haben Einfluss, die haben Macht, die haben in alle Gesellschaftsschichten Kontakte. Und natürlich, und so ist es und so wird es auch immer sein, ist es für junge Menschen wie in jeder anderen Branche auch schwerer, sich Gehör zu verschaffen und Einfluss zu verschaffen. Und dass man dafür natürlich dann eben schlauer dieses Aufmerksamkeitsspiel spielen muss, als diejenigen, die diese Macht schon haben, ist ein ganz normaler Lauf in der Gesellschaft. Jetzt ist es natürlich aber, wie gesagt, so, und ich verzeihe deshalb, wie gesagt, auch nicht, also deshalb sage ich nicht, dass das der richtige Weg ist, weil das ist wirklich einfach nur eine Unruhe schaffen, die weder die Partei braucht und die auch sie nicht für ihre Karriere braucht. Aber trotzdem glaube ich, dass man dieses Aufmerksamkeitsspiel schlauer spielen kann.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich finde es immer wichtig, schon auch das Spiel an sich zu kritisieren. Also schön wäre ja, wenn junge Politikerinnen und Politiker, die gerade aufstrebend und noch etwas neuer im Game sind, so, wenn die dadurch Aufmerksamkeit bekämen und vielleicht auch dann Machtpositionen bekämen, dass sie ihre Arbeit gut machen. Und das, mich nervt das jetzt nicht nur bei Jungen, sondern eben generationenübergreifend, dass dieses Aufmerksamkeitsspiel offenbar nötig ist, um politische Macht zu bekommen. Und es ist ja nicht so, als würden sie dann damit aufhören, weißt du? Also auch Jens Spahn spielt das Spiel.
Absolut, in unserem Job ist es genauso notwendig, ne? Also machen wir uns nichts vor. Wir leben eigentlich nur von der Aufmerksamkeitskultur, aber trotzdem. Genau, aber man kann diese Aufmerksamkeit auch anders bekommen. Ich finde, jemand, der das wunderbar macht und der das toll macht, ist zum Beispiel Erik Marquardt, der seine Aufmerksamkeit wirklich durch gute Dinge bekommt, indem er versucht, gute Dinge zu bewegen. Und natürlich würde ich mir das eher wünschen, als mit irgendwelchen polemischen Aussagen, die am Ende die ganze Partei kosten.
Okay, aber dann widersprechen wir uns, glaube ich, gar nicht so sehr, weil ich bin ja nicht gegen Aufmerksamkeit.
Nee, gar nicht.
Auch nicht in unserem Beruf, aber ich finde, also unser Beruf, unser Beruf unterscheidet sich ja fundamental von dem einer Politikerin oder eines Politikers dadurch, dass wir ja über die Aufmerksamkeit hinaus keine Macht haben. Also wir nutzen ja nicht die Aufmerksamkeit, um als Mittel, um dann weitere Macht zu generieren, sondern nur die Aufmerksamkeit gibt uns Macht.
Ich glaube, das ist eher das Schlimme, dass es sich immer weniger unterscheidet.
Aber es unterscheidet sich nicht. Also egal, was sie tun, der Unterschied wird immer da sein, weil wir bekommen kein Mandat durch die Aufmerksamkeit. Wir kriegen Reichweite, das heißt Aufmerksamkeit an sich. Wir verdienen Geld damit, das natürlich auch. Aber wir kriegen nicht die Macht über das Leben anderer Menschen dadurch, dass wir Aufmerksamkeit haben. Also unser Beruf ist in einigem vielleicht manchmal ähnlich, aber er ist auch fundamental das Gegenteil von dem, was Politikerinnen und Politiker machen.
Absolut, und ich meine, das ist auch der Grund, warum ich Politik als Beruf wahnsinnig, also ne, Chapeau vor allen Menschen, die diesen Weg gehen und gehen wollen. Aber in den Mechanismen ist es doch trotzdem einfach Aufmerksamkeit. Das ist, du kannst Wählerstimmen beeinflussen, genauso wie du Wählerstimmen beeinflussen kannst. Das ist ja das Schlimme da eigentlich daran, dass das mittlerweile alles so verwoben ist, wie es aktuell in der Gesellschaft ist. Und das, finde ich, führt halt oftmals dazu, dass ist meiner Meinung nach auch ein großer Teil von Donald Trump, dass diese ganze Polarisierung in der Öffentlichkeit einfach so viel als so nützliches Mittel in einer Demokratie wahrgenommen wird, dass da eben manchmal auch skrupellos mit umgegangen wird und eben auch von Politikern.
Ja, also das ist aber eben, worauf ich dann kommen wollte, dass wir vielleicht doch gar nicht so weit voneinander entfernt sind, weil ich nicht Aufmerksamkeit an sich verteufeln möchte. Aber ich finde, dass Menschen eben nicht nur in ihrer Schlauheit oder Dummheit, sondern auch moralisch daran messbar sein sollten, wie sie diese Aufmerksamkeit generieren. Und ich hatte gerade bei dir das Gefühl, vielleicht unterstelle ich dir jetzt auch Sachen, aber dass du bei ihr halt hauptsächlich damit argumentierst, dass das jetzt nicht so schlau ist, nicht für ihre Partei und nicht für ihre Karriere. Und ich finde es aber moralisch halt auch wirklich schwierig in ihrer Rolle.
Ja, also absolut, das meinte ich mit Unreife. Das meine ich mit absoluter Unreife. Sie wird auch von der Polizei geschützt. Sie ist ständig unter Polizeischutz, wenn sie bei öffentlichen Veranstaltungen ist und so weiter. Das ist, ja, das ist wie wenn man, keine Ahnung, wenn man die Leute, die in einem Krankenhaus gerade behandelt haben, dann beleidigt. Also dementsprechend ist es schon verwerflich, auf jeden Fall.
Aber nicht nur deswegen, sondern eben auch, weil sie, wie du am Anfang schon gesagt hast, sie ihrer politischen Gegenseite ja auch einfach nur Argumente gibt. Also sie tut niemandem einen Gefallen damit, außer der CDU im Grunde. Ne? Also,
das ist ja mein Hauptpunkt.
Ja, ich weiß, also das meine ich. Ne? Also sie tut ihrer Partei keinen Gefallen und sie tut vor allen Dingen...
Und der AfD und so weiter.
...der Sache selbst ja auch keinen Gefallen, weil ich bin sehr bei dir, dass man die Polizei kritisieren sollte. Ich finde, da läuft so viel schief bei der Debatte über die Polizei und auch über Polizeigewalt. Und zwar erstmal mit dieser Verallgemeinerung, weil sobald du diese Verallgemeinerung raushaust, da kommt ja keine vernünftige Debatte mehr dahinter, ist ja auch irgendwie klar. Und dann wird aber, wenn die Polizei kritisiert wird, ja sehr gerne die Kritik an dem System verwechselt mit Kritik an allen einzelnen Polizistinnen und Polizisten, was ja auch irgendwie Quatsch ist. Und dass Kritik an sich mit Respektlosigkeit verwechselt wird. Also alle sagen so, ja, aber die schützen uns immer, ne? Wir müssen doch dankbar sein und wir können von mir aus auch dankbar sein. Also ich bin auch sehr dankbar, dass es eine Polizei gibt und ich habe überhaupt nichts gegen Menschen, die bei der Polizei arbeiten und ich würde es auch nicht wollen. Also ich finde, wir können dankbar sein, dass sich Menschen in diese Gefahr begeben, um uns zu schützen. Ich finde daneben, und das ist für Menschen, glaube ich, manchmal nicht so leicht zu schaffen, aber daneben muss man eben auch gleichzeitig, immer diese Gleichzeitigkeit der Dinge, ne, gleichzeitig sehen, dass es unsere Pflicht ist, sogar in einer Demokratie der Polizei kritisch gegenüberzustehen. Also die Polizei, das sind die mit den Waffen und mit der Erlaubnis, diese Waffen zu benutzen. Das darf man halt nicht vergessen.
Naja, vor allem mit dem Gewaltmonopol im Staat.
Genau, das meine ich mit, die mit den Waffen und die mit der Erlaubnis, die zu benutzen. Und die sollten wir nun auch nicht zu Opfern der öffentlichen Meinung stilisieren. Ne? Also wir sollten auch übrigens Polizistinnen und Polizisten gar nicht an denselben Maßstäben messen wie die Zivilbevölkerung. So. Also wenn jetzt ein Polizist irgendwem eine runterhaut, wenn er im Dienst ist, ne? So ist ja auch schon passiert. Und die Reaktion war auf, verstehe ich, mir wäre auch, der hat mich auch genervt und so. Nein, wenn du mehr Macht hast, dann hast du eine andere Verantwortung, um mal hier Hollywood-Filme zu zitieren. Sehr schlecht auch noch dazu. Das heißt, wir müssen ja immer darauf schauen, bei allen Menschen und bei allen Konstrukten, die Macht haben, muss man in der Demokratie immer genau hinschauen, muss man immer kritisch sein. Und Kritik ist keine Respektlosigkeit. Und Kritik ist auch keine Undankbarkeit. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese Gleichzeitigkeit manchmal schwer zu ertragen ist für Menschen. Und dass es deswegen umso schlimmer ist, wenn man dann pauschalisiert und sowas raushaut wie, ne, die sind doch alle Mistkerle, so. Also mich macht es schon ein bisschen, ich weiß, es ist nicht das krasseste Ding, so ein Pulli zu tragen, aber weiß ich nicht, wenn du gerade auf dem Weg in den Bundestag bist und das dann auch noch irgendwie auf Insta teilst, ich finde es schon nicht so eine richtig gute Aktion.
Ich glaube, das Problem ist, dass viele Debatten wir eigentlich nur führen, wenn die Aufregung da ist. Das kommt auch mit diesem ganzen Schwarz-Weiß-Denken, weil sobald die Aufregung da ist, denken wir eh nur noch in Schwarz-Weiß. Polizei gut oder Polizei schlecht. Und das ist natürlich nicht so. Und vor allem ein System, das so viele mitarbeitende Menschen beinhaltet, kann nicht nur gut und kann nicht nur schlecht sein. So viele Menschen gehen zur Polizei mit dem Ziel, was zu verändern, was Gutes zu tun und so weiter. Möglicherweise schaffen sie das. Möglicherweise werden ihre Träume von diesem System erstickt. Und möglicherweise hatten sie nie gute Intentionen, was auch immer. Es gibt alles. Wir als Gesellschaft haben wir grundsätzlich sowieso das Problem, dass wir so schlecht darin sind, Ambivalenz zu ertragen. Dass es mehr als nur gut und böse, schwarz und weiß gibt. Und was diese konkrete Debatte bei der Polizei jetzt eben angeht, ist, dass wir dieses Gespräch eben, wir führen das jetzt, wir führen das, wo wir eben viele Demos haben, wo es Polizeigewalt gibt, wir führen das, die Frage jetzt, wo ein junger Mann in Oldenburg erschossen wurde. Aber es gab halt eben auch schon Zeiten, wo einfach Studien in der Polizei abgesagt wurden, anstatt sie einfach durchzuführen, weil gesagt wurde, naja, die steht ganz sicher auf dem Boden der Demokratie, weil das eben so ist und 1% vielleicht nicht. 1% ist relativ viel. Wir haben mehr als genug Beweise für rechtsextreme Chatgruppen in der Polizei. Und solange die Bevölkerung, und das ist eben unser gutes Recht natürlich auch, ist nicht so in der Sache bestärkt wird, dass eben das Vertrauen wirklich auch hergestellt wird und proaktiv hergestellt wird. Und wir nicht immer erst darüber sprechen, wenn jetzt diese grünen Politikerin diesen Pullover anhat und so weiter, dann würden wir uns damit einen sehr großen Gefallen tun, um eben Vertrauen in Institutionen zu haben. Und dann würde sich das mit dem Pullover, den sie da trägt, komplett erledigen vielleicht auch. Und dann würde es vielleicht auch, naja, dann würde die Zivilbevölkerung vielleicht auch so ein Verhalten gar nicht feiern, wünschen. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch positive Aussagen zu ihrem Pullover gibt. Ich hoffe in dem Fall mal nicht.
Ich weiß es nicht, aber bestimmt. Bestimmt gab es auch positive.
Bei Gegenwind gibt es natürlich auch immer Solidarisierung. Wenn man mir einen Gefallen tun würde, würde man sie jetzt nicht durchs Dorf jagen und zur großen Polizistenhasserin erklären. Das wurde mit mir auch schon zu Unrecht gemacht, nachdem ich einen Sketch über die Polizei gedreht habe, bei dem mir damals sogar auch Polizisten geschrieben hatten.
Ja.
Ja, ja. Bei dem mir sogar damals auch Polizisten geschrieben hatten, dass es absolut richtig ist, dass man was gegen Racial Profiling und so weiter tun kann. Und
das war auch interessant, weil, also ich habe den gesehen und vielleicht kurz zusammengefasst, es ist ein Sketch, zwei Polizisten und du kommt vor, ich glaube sonst niemand, ne? Du schließt gerade dein Fahrrad auf und sie, sagen wir mal, beratschlagen ein bisschen darüber, ob du wohl deutsch sein kannst oder nicht.
Das Fahrrad klaust oder nicht.
Und ob du schwarz genug bist, um es nicht zu sein oder
genau.
So. Ne? Und es ist relativ absurd irgendwie, aber es ist nicht so weit entfernt vielleicht von Szenen, die sich ereignen könnten. Und das wirklich Interessante an der Kritik daran war ja, dass dir diese Verallgemeinerung vorgeworfen wurde.
Ja, genau.
Absurderweise, obwohl du einfach nur eine Szene mit zwei Polizisten dargestellt hast.
Ja, genau, man wurde dann der Polizistenhasser genannt. Eigentlich, man muss sagen, die Verallgemeinerung ging auch auf den ganzen öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiter, der dann als polizistenhassende Institution dargestellt wurde. Und das waren eben natürlich dann in dem Fall auch Dynamiken, ne? Die Bildzeitung groß getitelt, gebührenfinanzierter Hass. Und das sind natürlich dann auch wieder Dynamiken, die genutzt werden, einmal natürlich Auflage, Reichweite und so weiter zu machen, aber eben auch, um politische Einflussnahmen zu nehmen. Damals hatten dann auch CDU, CSU-Politiker natürlich ihre Gelegenheit gesehen, für sich ein bisschen Presse zu machen, indem sie das dann größer machen, als es ist. Komplett außer Acht lassen den satirischen Wert dieses Beitrags und eben die Relevanz aufgrund der Tatsache, dass kurz davor ohne ersichtliche Begründung eine Racial Profiling-Studie in der Polizei einfach abgesagt wurde. Mhm. Und solche Dinge werden dann eben gerne außen vor gelassen, wenn man denn die Möglichkeit findet, irgendwas für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren. Und ich glaube, das ist eben eine Falle, in die wir als Gesellschaft gerade wirklich einfach jeden Tag reintappen.
Es ist ein schöner Abschlusssatz, wenn ihr wollt, aber es muss noch nicht das Ende sein, denn es gibt ja wie immer eine etwas längere, etwas ausführlichere Version dieser Folge in der ARD-Audiothek. Darin reden wir, worüber reden wir da noch? Wir reden über Tierwohl, und KI, ne? Das sind die beiden Dinge, die wir darin besprechen und wir stellen fest, wie sehr schlecht ich sehr gute Entscheidungen treffen kann. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Wenn ihr aber doch schon genug habt für heute, dann war's das für heute. Ihr dürft uns sehr gerne eine Mail schreiben, wenn ihr diese Folge mochtet. Wenn nicht, dann natürlich wieder nicht. Solltet ihr sie aber gemocht haben, dann gerne eine Mail an bosettiswoche@ndr.de. Ihr dürft diesen Podcast abonnieren sehr gerne und in 2 Wochen, am 13. Juni, kommt die nächste Folge und das ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Das ist total krass, es wird schon wieder Sommer. Danach geht es dann Anfang September weiter. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich auch sehr gerne andere Podcasts hören, aber natürlich nur in der Zwischenzeit. Ne? So. Zum Beispiel könnt ihr mal reinhören in die neue Staffel des NDR2 Beziehungspodcasts Die Paartherapie. Darin werden echte Paare in Therapiesitzungen begleitet mit ihren echten Beziehungsproblemen, so wie Eifersucht, fehlende Intimität oder Seitensprünge. Das ist sehr spannend zu hören. Hört da rein, ab sofort in der ARD-Audiothek. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das war's von uns für heute. Vielen Dank, dass du da warst, Aurel.
Danke, dass ich kommen durfte.
Sehr gerne.
Und einen schönen Tag.
Tschüss.
Tschüss.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Alle zwei Wochen neu.